Danke schön. Ich neige dazu, wenn ich predige, einen trockenen Mund zu bekommen. Ob irgendjemand mir ein Glas Wasser holen könnte, das ich hier hinstellen kann? Danke schön. Und wir haben gegenüber dem Rednerpult keine Uhr mehr. Und ich neige dazu, die Zeit zu überschreiten. Deswegen nehme ich jetzt meine Armbanduhr ab und lege die hier hin, damit ich die Zeit ein bisschen im Blick behalte. Okay. Also unser heutiges Thema ist Gebet, und Gebet ist in unserer Gemeinde ja sehr geläufig. Wir sind eine betende Gemeinde, das können wir wirklich sagen. Seit fast 18 Jahren gibt es das Gebetsnetz bei uns. Da sind 34 Mitglieder, das weiß ich jetzt im Moment gerade ganz genau, weil ich es übernommen habe, die jede Woche den Gebetsbrief erhalten und von denen die meisten bestimmt auch ganz regelmäßig beten. Ich weiß, dass man da auch mal in eine Unregelmäßigkeit kommen kann von mir selber, aber grundsätzlich gehe ich davon aus. Und so wie Silke vorhin sagte, viele Dinge sind uns ja bekannt, und doch haben wir immer wieder die Chance, wenn wir uns neu beschäftigen und neu ausrichten, auch etwas Neues zu erfahren. Und so hoffe ich, dass ich das auch heute zu dem Thema Gebet so entwickelt, dass jeder mit neuen Impulsen nach Hause gehen kann. Gebet ist ein umfangreiches Feld mit vielen Facetten. Trotzdem kann man es auf eine ganz kurze Definition bringen. Gebet ist Kommunikation zwischen Gott und den Menschen. Und wenn ich das persönlich ausdrücke, dann sage ich, Gebet ist die Kommunikation zwischen Gott und mir. Der Glaubensweg eines Christen fängt ja mit Gebet an. Es gibt zwar Menschen, die im christlichen Umfeld aufwachsen und irgendwann mal feststellen, ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus, ohne dass sie das wirklich mal ausgedrückt haben, ich will das jetzt. Aber die meisten gläubigen Christen haben irgendwann einmal im Gebet ausgedrückt, ja, Jesus, ich will mein Leben dir anvertrauen. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen es gibt, die irgendwann einmal ernsthaft gebetet haben, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Da ist ein Kampf vorausgegangen, Gedanken in den Gefühlen, mit Zweifeln und so weiter. Und wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und die Zeugnisse, die ich gehört habe, die waren immer so, dass sie gesagt haben, und bong, in der nächsten Nacht hatte ich eine Vision, wachte ich auf, Jesus stand in meinem Schlafzimmer, oder. Er hat dieses Gebet erhört, und daran sehen wir, er ist unser Gegenüber, er ist lebendig, er reagiert. Interessant ist auch, dass mit der Erkenntnis, wer Jesus ist, praktisch automatisch die Erkenntnis einhergeht, dass ich gesündigt habe und Vergebung benötige. In Lukas 5 können wir lesen, wie Petrus aufgrund eines völlig überraschenden großen Fischfangs plötzlich erkennt, wer Jesus ist. Er kannte ihn schon als Mensch, er nannte ihn auch schon Meister, aber wer er wirklich ist, hatte er noch nicht vorher erkannt. Und in diesem Erlebnis mit diesem überreichen Fischfang, nachdem er die ganze Nacht nichts gefangen hatte, spürt er Jesu Autorität und erkennt daran, wer Jesus ist, aber er erkennt auch sich selbst im Licht von Jesus betrachtet. In Vers 8 bis 9 heißt es, als Simon Petrus begriff, was geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um weiter bei dir zu sein. Das ist neues Leben, also die Übersetzung des neues Leben. Bei Luther heißt es sogar, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Petrus hatte Jesus erkannt, aber was er noch nicht erkannt hatte, war die Gnade der Sündenvergebung. Auch heute ist es so, dass die Erkenntnis, wer Jesus ist, einhergeht mit Sündenerkenntnis. Und ich denke, das muss ja auch so sein, denn dazu ist er ja gekommen. Er ist ja gekommen, um uns aus den Sünden zu erlösen. Also müssen wir ja auch erkennen, dass wir gesündigt haben und dass wir Sünder sind. Ja, sonst macht das irgendwie keinen Sinn. Ja. Ich denke, dass Jesus auch noch andere Ziele hatte, als er kam, aber vorrangig, er wollte die Menschen aus ihren Sünden erlösen und dazu ist er gekommen. Im Gegensatz zu Petrus sagen wir nicht, Jesus, geh weg von mir, ja. Sondern wir wissen ja schon um die Gnade und wir können sagen, Jesus, komm zu mir, vergib mir meine Sünden. Und dann nehmen wir seine Vergebung an und legen unser Leben in Jesu Hände. Und wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht erkannt hast und noch nicht ganz genau weißt, wer Jesus ist, dann möchte ich dich segnen, dass dieser Gottesdienst dazu dient, dass du Jesus besser kennenlernst. Und wenn du spürst, ich möchte mein Leben in Jesu Hände legen, ich möchte mit ihm mein Leben gestalten, dann komm einfach nach dem Gottesdienst zu mir oder komm zu Guido und Jutta, die da hinten sitzen. Dann kannst du das mit uns beten. Ganz herzliche Einladung. Jesus wartet auf dich. Mit Gebet fängt alles an. Und auf der Entdeckungsreise in die neue Zeit mit Jesus entwickelt sich auch die Kommunikation zwischen Gott und mir. Ich habe im Internet eine Liste mit verschiedenen Arten des Gebets gefunden, um einmal zu zeigen, wie facettenreich das Gebet sein kann. Da ist das Gebet der Hingabe. Ich gebe Gott mein Leben hin und entscheide mich, ihm nachzufolgen. Das Dankgebet. Ich danke Gott zu aller Zeit und in jeder Situation. Er hat immer einen Ausweg. Lobpreis und Anbetung. Ich trete in Gottes Gegenwart und begegne ihm dort. Ich sage ihm, dass ich ihn lieb habe. Bitt- und Glaubensgebete. Im Glauben bitte ich um konkrete Dinge für mich selbst. Bitte um Vergebung, Buße. Buße heißt ja umdenken und umkehren. Also in die andere Richtung weitergehen sozusagen. Ich bekenne Jesus meine Sünden, nehme im Glauben seine Vergebung an, um ihm dann wieder nachzufolgen. Das Gebet der Sorgenübergabe. Ich werfe meine Sorgen auf Jesus im Glauben daran, dass er sich darum kümmert. Die Gebetsgemeinschaft mit mehreren oder vielen anderen. Ich bete mit anderen zusammen laut für ein bestimmtes oder mehrere Anliegen. Das Fürbittegebet. Ich trete im Gebet für eine andere Person ein oder auch für eine andere Personengruppe, wie zum Beispiel verfolgte Christen oder für andersgläubige Menschen, wie zum Beispiel Moslems oder für eine Stadt, ein Land oder was es alles für Möglichkeiten gibt. Ich trete für andere ein. Ich komme an deren Stelle zu Gott und bitte für sie. Zur Fürbitte gehört auch die geistliche Kampfführung. Das ist eine spezielle Form des Gebetes, in dem es um das Binden und Überwinden von dämonischen Mächten geht. Das Sprachengebet. Der Geist Gottes schenkt den Kindern häufig eine besondere, ganz persönliche Form des Gebets. In 1. Korinther 14, Vers 2 sagt Paulus dazu, denn wem die Gabe geschenkt wird, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott, aber nicht zu den Menschen, weil ihn niemand versteht. Er redet durch die Kraft des Geistes, aber es sind Geheimnisse, die er ausspricht. Das Sprachengebet kann bei jeder Form des Gebets eingesetzt werden. Danken, Fürbitte, was immer auch wir eben schon gehört haben, überall da, wo ich in natürlicher Sprache beten kann, da kann ich auch das Sprachengebet mit einsetzen. Ganz besonders, die Seiten sind durcheinander, aber heute habe ich Seitenzahlen drauf. Ganz besonders dient es zur persönlichen Auferbauung und bei der geistlichen Kampfführung. Wenn ihr euch mit diesen verschiedenen Arten des Gebets beschäftigen möchtet, dann könnt ihr unter dieser Webadresse www.bibelundermutigung.de Arten-Gebet-HTML nachschauen. Da ist diese Liste und zu jedem Gebet, zu jeder Gebetsform sind 5, 6 Bibelstellen, die belegen, dass das auch biblisch ist. Und du kannst es einfach nachschauen und du kannst dich mal rein vertiefen und kannst es studieren und einfach ja nochmal gucken, auf welcher Basis beten wir denn überhaupt. Wir leben in einer Zeit, in der wir alle spüren, dass wir Jesus mehr brauchen, dass wir uns ihm wieder neu nähern müssen. Einfach um nicht von Sorgen, Ängsten und anderen Dingen in der Welt überwältigt zu werden. Friedrich Bodelschwing, der Begründer der Bethel-Gemeinschaft, sagte einmal: Beten heißt, sich aus der Welt der Angst aufzumachen und zum Vater gehen. Beten heißt, sich aus der Welt der Angst aufzumachen und zum Vater gehen. Seine Liebe vertreibt alle Furcht. Das sagt nicht er, das sage ich jetzt. Seine Liebe vertreibt alle Furcht. Intimität mit ihm ist unsere Basis. Der Jüngerschaftskurs, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ist ja von Birgit Schindler entwickelt und sie benutzt in ihrem Beitrag zum Gebet den Begriff Qualitätszeit mit Jesus. Ich finde das einen sehr treffenden Begriff. Mich spricht es an. Ich meine, wer sehnt sich in unserer schnelllebigen Zeit nicht nach Qualitätszeiten mit einer vertrauten Person? Ja. Ich glaube, die Sehnsucht haben wir alle. Und Birgit Schindler zeigt uns eine gute Möglichkeit auf, wie wir das üben können und dass Jesus immer mehr diese vertraute Person wird. Unter anderem zeigt sie die Übung Lectio Divina. Und in dieser Übung, die schon vor mehreren hundert Jahren von Mönchen entwickelt wurde, können wir einüben, auf eine neue Art und Weise in Jesu Nähe zu kommen, in Gottes Nähe zu kommen. Wir können das auf eine ganz neue Art und Weise die Bibel entdecken und darüber sozusagen uns mit dem Herzen Gottes verbinden. Ich mache das manchmal und erlebe meine Zeit mit Gott dadurch immer als besonders und gesegnet. Christian Reschke hat ein Buch geschrieben, 2002, Gebet als Begegnung. Auch wenn viele es schon kennen und einige bei uns in der Gemeinde es auch schon haben, möchte ich es trotzdem auch gerade an dieser Stelle noch einmal ganz besonders empfehlen. Gebet als Begegnung. Und da ist auch die Lectio Divina ausgeführt, aber er gibt noch viele weitere sehr hilfreiche Hinweise und Ausarbeitungen zu Übungen, die man machen kann, zusammen mit der Bibel, um in diese Nähe Gottes zu kommen und die Intimität praktisch zu stärken. Und vielleicht ist einigen von euch Johannes Hartl ein Begriff. Er hat zusammen mit seiner Frau das Gebetshaus in Augsburg gegründet, wo 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, sprich rund um die Uhr, gebetet wird. Und er hat sich seit 20 Jahren auf die Suche gemacht, um immer noch tiefer mit Gott in Verbindung zu kommen, aber auch immer noch tiefer ins Gebet zu kommen und einfach das Gebet immer wieder frisch und neu zu entdecken. Das Buch heißt Feuer in meinem Herzen und hat den Untertitel Meine aufregende Reise ins Gebet. Und ich habe es gelesen und es ist auch gleichzeitig eine Art Arbeitsbuch. Ihr seht, ich habe noch was zu erledigen hier. Schreibstil ist ja Geschmackssache. Also mir liegt sein Stil, weil er einfach mal so einen ganz anderen Stil hat, als man das so üblicherweise kennt. Also wer Lust hat, sich auf das Abenteuer zusammen mit Johannes Hartl zu begeben, gerne mal dieses Buch lesen. Oh ja, das gibt's auch als Hörbuch. Ich hatte mir das sogar aufgeschrieben. Gitti, danke. Gitti hatte mir das gerade neulich erzählt, dass sie es als Hörbuch gehört hat und es ihr auch super gefallen hat. Lydia hat am letzten Sonntag zum Thema Gottes Wort erwähnt, wie tief es gehen kann, wenn wir mit der Bibel beten. Das fand ich sehr schön und ich möchte das aufgreifen. Und möchte heute mit euch, wenn ihr bereit dazu seid, ein bisschen in die Praxis kommen und so dass wir ausprobieren, wie wir im Alltag mit der Bibel beten können. Und dazu habe ich mir die Waffenrüstung ausgesucht aus Epheser 6. Auch das ist ja eine Bibelstelle, wo viele sagen, kenne ich schon lange, haben wir auch in der Gemeinde schon öfter drüber gesprochen, das weiß ich, aber ich möchte es trotzdem mal versuchen, ob wir die Waffenrüstung auch neu entdecken können heute. Beim Vergleichen von verschiedenen Bibelübersetzungen hat mir an dieser Stelle Hoffnung für alle am besten gefallen, weil sie mir in einer Sprache das ausdrückt, die uns sehr nahe kommt. Und deswegen lese ich euch jetzt erstmal die Waffenrüstung aus Hoffnung für alle vor. Es ist Epheser 6 und ab Vers 10. Ich muss noch. Für euch alle gilt, werdet stark durch den Glauben an Christus und im Vertrauen auf seine Macht. Greift zu den Waffen Gottes, damit ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt die Waffen Gottes. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Rüstet euch gut für diesen Kampf. Die Wahrheit Gottes ist euer Gürtel und seine Gerechtigkeit eure Rüstung. In Klammern steht, wie es in der Luther-Übersetzung ist, an mancher Stelle. Marschiert mutig voran und verkündet überall, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch der Heilige Geist gibt. Hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Heiliger Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen in der Welt. Was ist denn nun die Waffenrüstung Gottes? Als ich zu Jesus kam, war ich so belastet aus meiner okkulten Vergangenheit, dass ich mit allen möglichen Dingen aus dieser anderen Realität immer wieder heftig angegriffen wurde. Körperlich, mit Schmerzen und anderen Symptomen, emotional, in Gedanken, ganz besonders in meinen Gedanken spielte sich ein Kampf ab, in meiner Wahrnehmung. Die Wahrnehmung war durch das viele Meditieren auf den Buddha total gestört. In meinen Beziehungen und. Ich könnte die Liste noch erweitern. Ja, zum Glück hatte ich eine geistliche Mutter. Immer wieder erwähne ich diese Mutter. Sie hieß Lydia, lebt schon länger nicht mehr. Ich hatte also diese geistliche Mutter, die sich auch mit diesen Anfechtungen auskannte und mich die ersten 2 Jahre begleitet hat. Und die sagte schon nach circa 8 Wochen, Antje, du brauchst die Waffenrüstung. Und dann hat sie mir die Waffenrüstung gezeigt in der Bibel und dann hat sie mich angeleitet, wie ich denn die Waffenrüstung beten kann. Ein langjähriger Christ, dem ich das damals erzählte, dass ich täglich die Waffenrüstung sozusagen anziehe, der meinte, und abends ziehst du sie wieder aus oder wie? Und das hört sich vielleicht witzig an, aber ich war ein bisschen geschockt, dass er keine Vorstellung davon hatte, welche geistliche Dimension in der Waffenrüstung steckt. Gottes Waffenrüstung dient zur Stärkung unseres Glaubens, zum Entwickeln von Sicherheit in unsicheren Zeiten oder auch einzelnen Momenten, die uns manchmal so verunsichern können, zum geistlichen Training. Wir können uns das vielleicht so vorstellen wie bei einer Armee. Sie trainiert ihre Soldaten in Zeiten des Friedens für den Ernstfall. Und wenn dann der Ernstfall kommt, weiß jeder genau, was er zu tun hat. In Vers 13 heißt es in der Waffenrüstung: Darum nehmt die Waffen Gottes. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Es handelt sich hier also um ein Trainingsprogramm für den Ernstfall. Aber was ist der Ernstfall im Glaubensleben? Irgendeine ganz große Katastrophe? Eine Krankheit? Eine Scheidung? Ein finanzieller Absturz? Ein schwerer Unfall? Das kann durchaus sein. In all diesen Situationen ist es gut, fest in Gott verwurzelt zu sein. Aber es ist nicht nur diese große Katastrophe. Der Ernstfall kann sich auch ganz langsam in unsere Gedanken einschleichen. Das brauche ich jetzt nicht, da habe ich jetzt keine Lust drauf, oder ist das wirklich so, oder. Es sind die Momente, in denen uns unser Vertrauen verloren zu gehen droht. Momente, in denen sich Zweifel an Gottes Güte, an seiner Gerechtigkeit breit machen oder daran, dass er mich schützt und versorgt. So wie bei Adam und Eva die Schlange: Sollte Gott wirklich gesagt haben? Stimmt es wirklich, dass Gott mein Versorger ist? Sieht im Moment gerade nicht so aus. Es können auch enttäuschte Momente sein, wenn sich die Zusage Gottes nicht einstellen. Wenn ich schon so lange warte auf etwas, was in der Bibel steht als Verheißung oder was ich persönlich zugesprochen bekommen habe. Oder auch wenn ich in Versuchung komme zu lügen. Oder wenn ich schwer vergeben kann und immer wieder dazu neige, anzuklagen. Also ich rede hier von Dingen, die ich persönlich kenne. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ich kenne alle diese Aspekte und bin einfach immer so froh, dass ich die Waffenrüstung habe. Jeder dieser Momente erfordert ein Aufstehen in der Kraft des Heiligen Geistes und neu Ja zu sagen zu den Wahrheiten Gottes. Und meine Erfahrung mit der Waffenrüstung war und ist auch heute noch, denn ich kenne sie jetzt seit 22 Jahren und ich bete sie wirklich fast täglich. Meine Erfahrung ist, wenn ich morgens die Waffenrüstung bete, dann ist mein Geist sensibel auf das, was mir passiert. Wenn ich morgens sag, die Wahrheit lebt in mir, Herr, ich binde den Gürtel der Wahrheit um und ich komme am Nachmittag in eine Situation, wo ich in Versuchung komme, ein bisschen zu flunkern, schwere Lügen will ich gar nicht mal sagen, flunkern ist ja auch Lügen, dann hat mich der Geist geschärft, morgens die Wahrheit lebt in mir und es hilft mir nicht zu flunkern. Das ist nur mal so ein Beispiel. Ja, mit Gerechtigkeit war das bei mir so. Als Lehrerin ist man schon auch öfter mal ungerecht, oder? Was sagen die Schüler hier? Ja, ja, ja. Und wenn ich sage, Gott ist meine Gerechtigkeit in allen meinen Schwächen, ja, in allen meinen Schwächen, und ich komme dann in eine Situation, in der Schule ist mir das oft so gegangen, wo ich merkte, jetzt bin ich ungerecht. Das wollte ich ja nicht sein, weil Gottes Gerechtigkeit ist ja bei mir. Das habe ich ja heute Morgen gesagt. Ich ziehe den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Dann konnte ich innehalten. Manchmal konnte ich mich bei den Schülern um Entschuldigung bitten. Manchmal konnte ich gerade noch die Kurve kriegen und irgendwas abwenden. Und manchmal war alles in den Brunnen gefallen, aber ich konnte Gott um Vergebung bitten und sagen, du bist auch in meiner Schwäche meine Gerechtigkeit. Also jeden Tag können wir sozusagen diese Momente erleben und dann in der Kraft des Heiligen Geistes aufstehen und sagen ja zu den Wahrheiten Gottes. Ich weiß nicht, ob einige von euch Ludwig Schneider kennen. Ich glaube schon. Er ist ein messianischer Jude aus Israel. Und ich habe ihn oft erlebt und mag ihn total, weil er so kernig ist. Und er sagte mal, jeden Morgen muss ich, wenn ich aufstehe und in den Tag hineingehe, muss ich sagen, Dafka. Dafka ist Hebräisch und heißt trotzdem. Und trotzdem und trotzdem. Heute wieder trotzdem. Ja, Herr. Fand ich toll, hat mir geholfen. Ich möchte euch zeigen, wie ich diese Bibelstelle zu meinem persönlichen Gebet gemacht habe. Weil einfach zu sagen, ich ziehe den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, ich setze den Helm des Heils auf und so weiter, dann ist es eine Worthülse. Ich bete die Waffenrüstung in etwa so. Und das ist jetzt, ich habe es für mich so ausformuliert und ist nur ein Beispiel, wie ich es mache und wie man sich vielleicht daran annähern kann. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns Waffen gegeben hast, mit denen wir gerüstet sind und in unseren täglichen Herausforderungen bestehen können. Wir wissen, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten. Danke, dass deine Waffen stärker sind als die des Feindes und dass uns der Sieg immer sicher ist, wenn wir kämpfen. Mit dir können wir überwinden. Ich lege den Gürtel der Wahrheit um und danke dir, dass du die Wahrheit bist und in mir lebst. Ich danke dir, dass du die Lüge auf Golgatha überwunden hast und dass du auch die Lügen in mir oder über meinem Leben besiegt hast. Wenn es da noch Lügen gibt, von denen ich nichts weiß, vertraue ich dir, dass du es zu deiner Zeit ans Licht bringst. Danke, dass du aufpasst, dass keine neuen Lügen in mir Raum finden. Die Wahrheit ist, ich bin dein geliebtes Kind. Ich ziehe den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und danke dir, dass du meine Gerechtigkeit bist. Über meinem Leben steht Freispruch. Ich bin freigekauft aus aller Schuld durch dein Blut. Für diejenigen, die in Christus sind, gibt es keine Verurteilung. In aller meiner Schwachheit und in der Ungerechtigkeit, die mir manchmal begegnet, aber auch in allen guten und siegreichen Momenten, bist du allein meine Gerechtigkeit. Ich ziehe die Stiefel der Bereitschaft an, dein wunderbares Evangelium zu verkündigen. Danke, dass du dein Wort dabei meinen Weg beleuchtet und dass du mich auf der richtigen Straße führst, damit dein Name überall bekannt wird. Schritt für Schritt leitest du mich. Danke, dass du mir Vollmacht gegeben hast und ich mit diesen Stiefeln auf Schlangen und Skorpione treten kann. Ich ergreife den Schild des Glaubens und ich danke dir, dass du der Anfänger und auch der Vollender meines Glaubens bist. Danke, dass du selbst mein Schild bist und zwischen mir und den Mächten der Finsternis stehst. Ich bitte dich, öle mir den Glaubensschild heute neu mit deinem Heiligen Geist. Stärke mein Vertrauen, wasche Angst und Zweifel ab, damit der Feind geblendet ist von deiner Gegenwart in mir und mich nicht treffen kann. Ich setze den Helm des Heils auf und danke dir, dass mit dem Helm des Heils meine Gedanken geschützt sind gegen unheilvolle Gedanken Satans. Danke, dass seine Pfeile am Helm abprallen und ich deine wunderbaren Gedanken des Friedens denken kann. Ich weiß, dass ich eine Zukunft habe bei dir und du bringst mich ans Ziel. Ich ergreife das Schwert des Geistes, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Danke, dass dein Wort mein Schwert ist und du mir Vollmacht gegeben hast, Böses von Gutem zu unterscheiden und in der Kraft deines Wortes voneinander zu trennen, ebenso wie Seelisches von Geistlichem getrennt wird. Danke, dass dein Wort mich dabei leitet und ein Licht auf meinem Weg ist. Ich vertraue dir. Amen. Wie gesagt, das ist ein Versuch von mir gewesen, die Waffenrüstung zu einem persönlichen Gebet zu machen. Da kann jeder seine eigenen Worte finden, natürlich, und das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber damit wir uns es nicht so passiert, dass wir denken, morgens ziehe ich sie an und abends muss ich sie wieder ausziehen oder so, sondern dass ich wirklich weiß, die Waffenrüstung bringt mich in eine persönliche Beziehung zu Gott und stärkt mich für den Ernstfall. Ist das eben einfach ein Versuch. Wir haben uns das jetzt so gedacht, zu dritt, wenn ihr euch darauf einlassen mögt, dass wir hier vorne nochmal dieses ausgearbeitete Gebet beten und euch anbieten, euch innerlich damit auf den Weg zu machen. Also ich hatte Martin gebeten und Christel, die beide bereit sind, mit uns zusammen zu beten hier vorne. Und jeder kann einfach entscheiden, ob er innerlich da mitgehen will oder er kann es einfach nur hören, nochmal als eine Möglichkeit, damit es nochmal ein bisschen deutlicher wird. Und meistens ist es ja so, wenn man was zwei, dreimal hört, dann bleibt es mehr hängen. Das ist jetzt unsere Einladung. Und Christel und Martin, kommt ihr bitte? Und da machen wir jetzt den Text weg, ne? Alles gut. Okay, lieber Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst. Und dass du uns hilfst, Herr, dieses wunderbare Gebet aus der Bibel besser zu verstehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns Waffen gegeben hast, mit denen wir gerüstet sind und in unseren täglichen Herausforderungen bestehen können. Wir wissen, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten. Danke, dass deine Waffen stärker sind als die des Feindes und dass uns der Sieg sicher ist, wenn wir kämpfen. Mit dir können wir überwinden.
Ich lege den Gürtel der Wahrheit um und danke dir, dass du die Wahrheit bist und in mir lebst. Ich danke dir, dass du die Lüge auf Golgatha überwunden hast und dass du auch die Lügen in über meinem Leben besiegt hast. Wenn es dann noch Lügen gibt, von denen ich nichts weiß, vertraue ich dir, dass du es zu deiner Zeit ans Licht bringst. Danke, dass du aufpasst, dass keine neuen Lügen in mir Raum finden. Die Wahrheit ist, ich bin dein geliebtes Kind.
Ich ziehe den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und danke dir, dass du meine Gerechtigkeit bist. Über meinem Leben steht Freispruch. Ich bin freigekauft durch dein Blut. Für diejenigen, die in Christus sind, gibt es keine Verurteilung. Römer 8,1. In aller meiner Schwachheit und in der Ungerechtigkeit, die mir manchmal begegnet, aber auch in all den guten und siegreichen Momenten, bist du allein meine Gerechtigkeit.
Ich ziehe die Stiefel der Bereitschaft an, dein wunderbares Evangelium zu verkünden. Danke, dass dein Wort dabei meinen Weg beleuchtet und du mich auf der richtigen Straße führst, damit dein Name überall bekannt wird. Schritt für Schritt leitest du mich. Danke, dass du mir Vollmacht gegeben hast und ich mit diesen Stiefeln auf Schlangen und Skorpione treten kann.
Ich ergreife den Schild des Glaubens und danke dir, dass du der Anfänger und auch der Vollender meines Glaubens bist. Danke, dass du selbst mein Schild bist und zwischen mir und den Mächten der Finsternis stehst. Ich bitte dich, öle mir den Glaubensschild heute neu mit deinem Heiligen Geist. Stärke mein Vertrauen. Wasche Angst und Zweifel ab, damit der Feind geblendet ist von deiner Gegenwart in mir und mich nicht treffen kann.
Ich setze den Helm des Heils auf und danke dir, dass mit dem Helm des Heils meine Gedanken geschützt sind gegen unheilvolle Gedanken Satans. Danke, dass seine Pfeile am Helm abprallen und ich deine wunderbaren Gedanken des Friedens denken kann. Ich weiß, dass ich eine Zukunft habe bei dir und du bringst mich ans Ziel.
Ich ergreife das Schwert des Geistes, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Danke, dass dein Wort mein Schwert ist und du mir Vollmacht gegeben hast, Böses von Gutem zu unterscheiden und in der Kraft deines Wortes voneinander zu trennen, ebenso wie Seelisches von Geistlichem getrennt wird. Danke, dass dein Wort mich dabei leitet und ein Licht auf meinem Weg ist. Ich vertraue dir. Amen. Ich hatte mit Silke besprochen, dass wir es vielleicht für die Gruppen, die sich in dieser Woche treffen, dieses Gebet mitgeben, damit es in den Gruppen nochmal besprochen werden kann. Wir haben ja nächste Woche hier keinen Gottesdienst und dann in 14 Tagen wird Toni einen zweiten Teil zum Gebet, wird dort zu predigen. Und so haben wir auch Zeit, diese Impulse, die Birgit Schindler gibt, für die Gebetswoche sozusagen ein bisschen aufzuteilen und vielleicht wirklich beim nächsten Treffen sich erstmal auf die Waffenrüstung zu konzentrieren und also dass ihr da zwar Freiheit natürlich habt, wie ihr das macht, aber das ist so ein Angebot. Ich habe die Ausarbeitung dieses Gebets habe ich kopiert und das lege ich nachher in die Cafeteria und das könnt ihr euch dann mitnehmen. Okay, das war's. Jetzt habe ich doch nicht auf die Uhr geguckt.